Wie bei den Kindern schon erwähnt, haben wir vor 2 Wochen, immer wenn ich da bin als Pastor, eine Predigtserie begonnen. Und jetzt sind wir schon mittendrin in der Kurzgeschichte von Jona. Also vielleicht eine kurze Wiederholung, was bisher geschah. Jona ist der Antiheld der Geschichte. Der flieht als Prophet vor dem Angesicht des Herrn, um nicht nach Ninive zu gehen, sondern er flieht nach Tarsis in die entgegengesetzte Richtung. Ja, also der eigentliche Held der Jona-Geschichte ist Gott, der immer wieder aktiv wird und weil er gnädig ist und liebt, dem Jona hinterhergeht. Jona besteigt dann ein Schiff und klettert in den tiefsten Raum des Schiffes mit hinein und Gott muss einen gewaltigen Sturm senden, um einen lethargischen Propheten, der eher mehr schlafen möchte, mehr ohnmächtig ist, sich eben in diese unterste Stelle des Schiffes verkrochen hat, um den irgendwie wieder wach zu rütteln, anzusprechen, weil er eher wie ein Toter schläft. Und dann sind es stattdessen die ungläubigen Seeleute, die jetzt anfangen, mit Gott zu reden. Sie beten, sie opfern später am Ende der Geschichte und sie glauben an Gott, während der Prophet die meiste Zeit schweigt. Und schließlich handeln die Seeleute nach Jonas Wunsch und sie werfen ihn über Bord. Und da haben wir das letzte Mal aufgehört. Und damit sind wir schon bei einer sehr spannenden, zentralen Frage der Jona-Geschichte bei uns angekommen. Wie geht Gott eigentlich mit einem Propheten um, der nicht hören will? Oder noch persönlicher bei uns gefragt, wie geht Gott mit uns um, wenn wir vor ihm davonlaufen? Nicht immer besteigen wir ein Schiff, aber wir ziehen uns manchmal zurück. Auf verschiedene Arten und Weisen. Bleiben vielleicht der Gemeinde fern, aber wir sind da, aber vielleicht nur körperlich und nicht mit dem Herzen. Müsste Gott nicht jetzt an Jona, seinem Propheten, eigentlich ein Exempel statuieren, damit alle Welt weiß, vor Gott davonlaufen ist keine gute Idee? Und damit sind wir bei der Kernfrage oder einer der Kernfragen des Jona-Buches angekommen, die uns bis zum letzten Satz der Geschichte begleiten wird. Welches Bild von Gott habe ich eigentlich? Also ist Gott, wenn ich ihn mir so vorstelle, eher ein Paragraphenreiter, der, wenn wir uns nicht auf das Komma genau an seine Regeln halten, uns durchfallen lässt? So ein falscher Schritt und er schleudert die Blitze seiner Verachtung aus dem Himmel uns entgegen, trifft uns mit einem gewaltigen Sturm, sodass wir untergehen. Oder das andere Extrem aufzuzeigen, ist Gott ein unvorstellbar gnädiger und treuer Gott, so voller Gnade, dass sie uns aber auch herausfordert, vielleicht sogar überfordert. Denn das, was ich an Gnade erlebe, erlebt vielleicht auch die Person, die ich gar nicht mag, die ich mir gar nicht auf der neuen Erde im Paradies mitwünsche. Weil wir Erzfeinde sind. Jona versinkt also im Meer. Und da lese ich mit euch die ersten beiden Verse im 2. Kapitel. Nach der Elberfelder Übersetzung, vielleicht sehen wir sie auch gleich angeschlagen. Jona Kapitel 2. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinen Gott, aus dem Bauch seines Fisches. Wenn wir nur diese ersten beiden Verse uns durchlesen, dann stelle ich erst einmal fest, was ist das für eine paradoxe Rettung? Weil ich stelle mir jetzt die Frage, wird Jona von Gott hier gerettet? Den Kindern habe ich es gerade so erzählt, ja. Aber ist das nicht vielleicht auch irgendwie ein Gerichtsakt Gottes? Also ist es doch auch eine Strafe, im Bauch eines großen Fisches wieder zu sein. Ich gebe euch mal ein paar Argumente dafür, dass das Gerichtsakt ist. Jona wird von einem Fisch verschlungen. Dieses Wort verschlingen, was an hebräischer Stelle verwendet wird, das kann man auch mit vernichten übersetzen, zugrunde richten. Wann immer dieses Wort in der Bibel verwendet wird, ich habe das nachgeschaut, dann schwingt da eigentlich immer Zerstörung mit. Also eigentlich ist das eine bedrohliche Situation, dass dich ein großer Fisch verschlingt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Situation wart. Es gibt so ein paar Videos im Internet. Ein Surfer wurde mal ganz kurz von einem Blauwal verschluckt. Wenige Sekunden später ist er wieder ausgespuckt worden. Also Jona ist aber 3 Tage und 3 Nächte. Es gibt Geschichten von Walfängern, wo ein Walfänger mal von einem Fisch verschluckt wurde und die Walfänger haben dann über 2, 3 Tage diesen Fisch verfolgt und erjagt und dann haben sie den Bauch aufgeschnitten, um diesen verschluckten Seemann rauszuholen. Und der war am Leben, aber die Haut war ganz schön verätzt von der Säure im Magen. Dieses Wort verschlingen wird zum Beispiel in der Josef-Geschichte in Ägypten verwendet. Da hat dieser Pharao einen Traum. Also der König von Ägypten in 1. Mose 41. Und zwar träumt er von 7 fetten Ähren, die ganz viel Frucht haben. Und dann träumt er im nächsten Augenblick davon, dass jetzt 7 magere Ähren emporwachsen und die verschlingen, das ist dasselbe Wort, die verschlingen diese fetten Ähren. Um darauf hinzuweisen, Josef deutet diesen Traum dann später, dass es 7 reiche Erntejahre geben wird und dann 7 Jahre der Hungersnot. Und du musst jetzt vorsorgen, weil sonst wirst du verschlungen. Oder Jeremia 51, Vers 34, da ergreift Gott Partei für Jerusalem, was bedroht wird von der Supermacht der damaligen Zeit, und das ist Babylon. Die kommt nach Assyrien. Nebukadnezar, der König von Babel, heißt es dort, hat mich, Jerusalem, gefressen, hat mich vernichtet, hat mich weggestellt als leeres Gefäß. Und jetzt kommt's, er verschlang mich wie ein Ungeheuer, füllte seinen Bauch mit meinen Leckerbissen, stieß mich fort. Bekommt ihr die Idee, dieses Wort verschlingen? Also zumindest Bauchschmerzen kann es einem bereiten. Und wenn wir hier lesen, dass dieser große Fisch, Klammer auf, kein Walfisch, den Gott hier bestellt, um Jona zu verschlingen, ja, an was erinnert der eigentlich? Wenn wir den Bibelvers aus Jeremia mit dazu nehmen, wo es heißt, dass Babylon Jerusalem verschlang wie ein Ungeheuer, dann erinnert auch dieses Wort großer Fisch an die Seeungeheuer der Bibel. Mystische Seewesen, Ungeheuerwesen, die auf der ersten Seite der Bibel erwähnt werden. Da heißt es nämlich in 1. Mose 1, Vers 21, Gott schuf die großen Seeungeheuer, Tannin. Das sind so Seeungeheuer, die im weiteren Verlauf der Bibel bei Hiob zum Beispiel mit Leviathan beschrieben werden oder mit Behemoth. Also wir wissen nicht genau, wie die ausgesehen haben, aber sie sind riesig. Von Gott erschaffen. Jetzt steht hier zwar nicht Seeungeheuer, aber sie werden als, dieser Fisch wird als groß bezeichnet. Und interessanterweise, und da können wir in der Präsentation auch mal weiterschauen, in den ersten paar Jahrhunderten der christlichen Geschichte hat uns diese Jona-Geschichte begleitet, weil wir da viel über Jesus gelernt haben. Und auf den Mosaikbildern, die ihr jetzt hier wahrscheinlich seht, genau, schaut mal, wie dort die Jona-Geschichte dargestellt. Das sind Kirchenmosaike, Wandtäfelung oder Fensterbilder aus dem 4., aus dem 3. Jahrhundert in Italien, aber auch in der Türkei so ein Fenstersturz. Der Fisch sieht gar nicht aus wie ein Thunfisch, sondern eher wie ein Ungeheuer, wie ein Drache. Also der Fisch ist mehr als nur ein Fisch, ein großer, auch kein Walfisch. Er hat was mit diesen Seeungeheuern der Bibel zu tun, die irgendwie drachenähnlich sind. Und in dieser kurzen Geschichte werden so ganz viele Verbindungen zu alten und zu anderen Teilen der Bibel gezogen. Denn diese Tannin, diese mystischen Seeungeheuer der Bibel, symbolisieren in vielen Texten bei den Propheten durchgehend Chaos und Zerstörung. Kein Wunder also, dass die Feinde Israels, so wie gerade in dem Jeremia, Kapitel 51, Vers 34 Text, die umliegenden stärkeren Nationen als solche Seeungeheuer beschrieben werden. Die drohen, das kleine Israel zu verschlingen. Und das machen sie auch immer wieder, weil Gott seine schützende Hand auch manchmal wegnimmt, weil Israel eigene Wege gegangen ist, nicht mehr auf ihn gehört hat. Ja? Und wenn wir uns anschauen, Jona wird gleich beten und er lokalisiert seinen aktuellen Standort als wörtlich Schoß bzw. Bauch des Sheols. Das ist das hebräische Wort für den Ort, wo die Toten hingehen. Also es hat schon auch was von Gericht zu tun. Also dieser Zustand im Fisch dieses Seeungeheuer-ähnlichen Wesens ist kein total angenehmer Ort. Auch wenn es ihm vor dem Ertrinken, vor dem Ertrinkungstod gerettet hat. Also so gesehen, ja, der große Fisch ist auch ein bisschen Gericht, so wie der Sturm, den Gott schickt. Und damit möchte ich eine Beobachtung, eine offene Frage mit euch teilen. Könnte Jona in dieser Geschichte mehr bedeuten als nur ein einzelner Mensch? Als nur ein rebellierender Prophet? Könnte Jona in dieser Geschichte auch stellvertretend für das Volk Israel, für Gottes Volk stehen, das immer wieder von den umliegenden Chaos-Nationen verschlungen wird aufgrund ihres Abfalles von Gott, weil sie ihre eigenen Wege gehen? Und trotzdem im gleichen Atemzug werden sie immer wieder von Gott souverän gerettet. Ja? Jona kann man auf einer Schriftrolle ursprünglich finden, den 12 kleinen Propheten. Und der erste Prophet ist der Hosea. Dort soll der Prophet eine untreue Frau heiraten und ihr nachgehen, um Gott und Israels Beziehung quasi als Kinderpredigt mit Experiment zu verdeutlichen. Jetzt im Buch Jona ist es selber der Prophet, der Gottes Botschaft an das Volk Israel mit präsentiert, dass sie vor ihm davonlaufen. Und das Spannende ist, und deswegen ist es mehr als nur ein Gericht, denn jetzt zum ersten Mal in der Geschichte beginnt Jona, sich an Gott zu wenden, zu beten. Das heißt, gleichzeitig bedeutet dieser große Fisch, der so ein Seeungeheuer, so ein Drachenwesen ist, auch Rettung. Das heißt, dieses Fischmonster, was wirklich ein Symbol des Todes ist, wird auch gleichzeitig zum Ort der Begegnung, zum Startpunkt einer Rettungsaktion. Denn in dem Moment, wo Jona zum Herrn betet, in Vers 2, passiert im Hebräischen grammatikalisches was sehr Kurioses. Aus dem gerade noch männlich beschriebenen Fisch, ne, grammatikalisch männlich beschriebener Fisch, wird jetzt, als Jona aus dem Bauch des Fisches zu Gott betet, ein weiblicher Fisch. Vielleicht, und das ist für mich bisher die einzige sinnvolle Erklärung, vielleicht um so etwas wie Schwangerschaft und Neugeborenwerden des Propheten anzudeuten. Denn Jona ist nun 3 Tage und Nächte in diesem Fischbauch aufbewahrt. Und wenn in der Bibel so Details beschrieben werden, dann meistens, um uns auf eine Verbindung zu anderen biblischen Texten hinzuweisen, weil biblische Geschichten sind nicht so detailreich. Und wenn Details da sind, dann hat das immer eine Bedeutung. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass die Zahl 3 in der Bibel immer wieder in verschiedenen Geschichten stattfindet, bewährt oder betont wird. Es gibt also ein ganzes Netzwerk an Geschichten in der Bibel von 3-Tage-Passagen oder wo die Anzahl von 3 eine Rolle spielt. Und diese Geschichten haben häufig 2 Gemeinsamkeiten. Einmal wird eine besondere Reise beschrieben, wie zum Beispiel Jona, der vor Gott davonläuft und sich in ein Schiff hineinsetzt und dann in diesem Fischbauch wieder zu finden ist. Aber auch Israel durch das Schilfmeer zieht 3 Tage zum Berg Sinai, um dort die Gebote von Gott zu bekommen und ein Bündnis mit Gott zu schließen, ganz offiziell. Oder Abraham nimmt seinen Sohn Isaak, nachdem er von Gott den Auftrag bekommen hat, nimm deinen Sohn und opfere ihn mir 3 Tage zum Berg Moria. Ja, also das heißt, häufig haben wir so 3-Tagesreisen in der Bibel beschrieben. Und diese besonderen Reisen sind dann zweitens auch noch dadurch charakterisiert, dass sie in irgendeiner Weise eine Gefahr beschreiben oder eine Prüfung. Eine Nahtoderfahrung kann das auch sein. Im Buch der Könige wird der König Hiskia im Südreich beschrieben. Ein Prophet kommt zu ihm und sagt, du bist todkrank, du wirst sterben. Und Hiskia fleht nun zu Gott und bittet ihn um Gesundheit, um Heilung. Und der Prophet kommt wieder zu ihm und sagt, in 3 Tagen wirst du wieder gesund werden. Merkt ihr da auch diese Wiederkehr dieser 3 Tage oder 3 Nächte Thematik? Und in diesen herausfordernden Reisegeschichten, wo es um Prüfungen, wo es um Not, wo es um Wüstenzeiten geht, schwingt aber auch noch drittens häufig, nein, eigentlich immer mit, dass Gott in dieser herausfordernden Zeit Rettung anbietet, Gnadung. Hilfe in schweren Zeiten, wenn Menschen ihm vertrauen. Statt Isaak zu opfern auf dem Berg Moria, stellt Gott einen Widder zur Verfügung. Und wie ich schon erwähnt habe, König Hiskia wird gesund. Und so weiter. Vielleicht kann man auch hier noch einmal den Propheten Hosea heranziehen, um diese Erzählmuster von 3 Tagen, 3 Nächten und wie Gott dadurch rettet und damit rettet, nachvollziehen zu können. In Hosea Kapitel 5, Vers 14 wird Gott nämlich als ein Löwe beschrieben, der anfängt, das abtrünnige Volk Gottes zu verschlingen, und gleichzeitig wird die Perspektive der Rettung aufgezeigt. Gott, Doppelpunkt, denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim und wie ein Junglöwe für das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon, ich trage weg und niemand rettet. Ich gehe, kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Not werden sie mich suchen. Und jetzt antwortet das Volk in Kapitel 6, Vers 1. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten. Merkt ihr da, wie das wieder aufgegriffen wird? Dass wir vor seinem Angesicht leben. Also wir haben hier so eine Gleichzeitigkeit. Der Fisch, in dem Jona jetzt betet, ist kein schöner Ort. Ist ein Krisenzeitpunkt, ein Ort auch, wo Gott in seiner Gnade und seiner Liebe sagt, Jona, die Richtung, die du eingeschlagen hast in deinem Leben, die ist nicht gesund. Die führt in den Tod. Ja, und ich glaube, jemand, der mich liebt, mein Partner, meine Ehefrau, mein bester Freund, der darf mich auch auf den Stuhl setzen und sagen, Benjamin, das, was du machst, ist gerade ungesund für dich und für dein Umfeld. Aber ich habe hier eine Lösung, ein Angebot für dich, der Begegnung, des Innewerdens, der Reflexion. Übrigens, Jona bezeichnet an keiner Stelle des jetzt folgenden Gebetes von ihm den Bauch des Fisches als eine Bedrohung, sondern es ist eben die Bedrohung für ihn, im Meer zu ertrinken. Vers 6. Wasser umfing mich bis an die Seele, da ist wörtlich Kehle die Rede, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Das ist das, was ihn bedroht, das Wasser, in den Wassermassen umzukommen, zu ertrinken. Nicht der Bauch des Fisches, auch wenn er als Ort der Toten beschrieben wird. Und in dieser Situation, um einmal innezuhalten, die Fluchtrichtung noch einmal festzustellen, warum laufe ich eigentlich vor Gott weg, fängt Jona an, sich an Gott zu wenden und betet. Ich lese weiter. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, das Herz der Meere und Strömung umgab mich, all deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, also bis an die Kehle, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt, zu den Gründen, wörtlich zu den Wurzeln der Berge, sank ich hinab. Der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig verschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Was für ein Gebet. Zum ersten Mal, ich werde nicht müde, das zu betonen, spricht Jona direkt zu Gott. Und es ist so ein wunderschönes Psalmgebet, was er hier schreibt, wo Jona Gott lobt und dankt für seine Rettung. Und wir merken, Rettung ist manchmal noch gar nicht vollendet. Und Jona fängt aber schon an zu danken für seine Rettung. Dabei ist er noch im Bauch des Fisches ja auch gleichzeitig irgendwie gefangen. Und er endet dieses wunderschöne Gebet in Vers 10 mit, bei dem Herrn ist Rettung. Das ist so der Höhepunkt, der krönende Abschluss. Das, obwohl er nach wie vor gefangen im Bauch des Fisches ist. Trotzdem betet er für diese Neubelebung. Zu den Gründen des Berges, der Berge sank ich hinab, der Erderiegel waren hinter mir auf ewig verschlossen, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, Mein Gott. Jede Zeile dieses Gebetes, was Jona im Bauch des Fisches sich ausdenkt, ja, in 3 Tagen und 3 Nächten hat man ja auch ein bisschen Zeit. Was will man sonst machen? Bezieht er sich auf die unterschiedlichsten schon existierenden Psalmtexte des Alten Testamentes? Ich habe 15 Bezüge gefunden zu anderen Psalmen. Die werden nicht immer wortwörtlich zitiert, aber er bedient sich aus so einzelnen Worten oder so 2, 3 Worten, die er jetzt zusammen für sein Gebet verwendet, in seiner speziellen Situation. Zum Beispiel in Vers 3, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortet mir, betet Jona. Und im Psalm 120, Vers 1 lesen wir, zum Herrn rief ich in meiner Bedrängnis und er erhörte mich. Fast wörtliches Zitat, er hat es nur ein bisschen umgestellt. Aus dem Schoß, also aus dem Bauch des Sheol, schrie ich um Hilfe. Vers 3 auch, betet Jona. Du hörtest meine Stimme. Und dann lesen wir im Psalm 31, Vers 23. Ich zwar sagte in meiner Bestürzung, ich bin abgeschnitten, fort von deinen Augen. Und jetzt kommt das Zitat. Doch du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schrie. Und hier schimmert zum ersten Mal der Prophet Jona von seinen positiven Seiten durch. Jona ist einer, der atmet Bibel. Ja, wenn man Bibel atmet, wenn man sich mit den Bibeltexten beschäftigt, sie auswendig gelernt hat, dann verwendet man gerade in schweren Zeiten eben diese Texte, auf die man sich dann beziehen kann. Und das macht Jona. Das können wir von ihm lernen. In schweren Zeiten, wenn uns selber die Worte fehlen, dann können wir zu den Verheißungen und zu den Klagegebeten der Bibel auch immer wieder kommen oder zu den Liedern in unseren Liedernbüchern und können diese Lieder singen oder diese Texte mit beten, an Gott zu klammern. Und mit der Hilfe der vorhandenen Texte, der Autoren, die das vor Jahrhunderten geschrieben haben, uns an Gott zu wenden und mit Gott zu sprechen. Doch gleichzeitig, und ihr merkt, das Buch Jona ist ein Buch voller Spannungen, wo nichts ist, wie es scheint, muss ich wieder eine kritische Frage stellen, die mir so auffällt. Wir müssen uns eigentlich beim Lesen dieses Gebetes auch die Frage stellen, Jona, warum ein Psalm des Lobes und des Dankes? Warum eigentlich kein Bittpsalm? Ein Psalm mit Bitte um Vergebung? Eine noch größere Schwierigkeit besteht vielleicht auch darin, dass der Psalm, dieses Gebet von Jona, mit einem feierlichen Versprechen endet, Gelübde zu erfüllen, Dankopfer im Tempel darzubringen, während so der Kernpunkt der Geschichte, die Bitte um Vergebung vor der Flucht, vor Gottes Angesicht, vor dem Auftrag als Prophet nach Ninive zu gehen und Gottes Botschaft zu verkünden, um das zu erfüllen, irgendwie gar nicht erwähnt wird. Das wird in dem Gebet von Jona völlig ausgeklammert. Stattdessen spricht er ja fast schon provokant, und das liebe ich auch an diesem Gebet, weil wir genauso authentisch und ehrlich mit Gott auch reden dürfen. Gott, du hast mich ins Wasser geschmissen. Du hast mich zu den Wurzeln der Berge, also in die tiefsten Tiefen herab versenken lassen. Aber nochmal kurzer Rückblick zum Kapitel 1. Wer hat denn den Seeleuten gesagt, schmeißt mich ins Meer? Das war gar nicht Gott. Das war der Prophet selbst, der eine große Tendenz in dieser Geschichte hat, eine gewisse Lebensmüdigkeit, eine gewisse Suizidalität zu haben. Das heißt, zum Ende dieses Gebetes sind wir immer noch nicht ganz viel schlauer geworden, wie Jona jetzt reagieren wird, wenn der Fisch ihn wieder freilässt. Wird Jona wieder davonlaufen? Oder geht er doch nach Ninive? Wir lesen in seinem Gebet ja auch erstmal etwas davon, dass er großes Interesse hat, zum Tempel, also nach Jerusalem zurückzukehren, Opfer darzubringen. Ninive ist was ganz anderes. Er möchte seine Gelübde erfüllen, der Jona. Aber was hat er eigentlich gelobt? Erwähnt er nicht. Wir merken, dieses Gebet, was Jona im Bauch des Fisches spricht, ist ein wunderschönes Gebet. Und gleichzeitig ist es ein noch nicht fertiges Gebet von einem noch nicht fertigen Menschen und Propheten. Jona hat da weiterhin den ein oder anderen blinden Fleck. Er hat jetzt am eigenen Leib Gottes rettende Gnade erlebt, sodass er überhaupt diese Gnadenzeit im großen Bauch des Fisches hat, um dieses Gebet formulieren zu können. Aber was das alles bedeuten kann, wem Gott Gnade und Barmherzigkeit im weiteren Verlauf der Geschichte entgegenbringen wird, da fehlt ihm noch völlig der Blick. Es ist das unfertige Gebet eines unfertigen Propheten. Dabei ist Jona nicht, und das ist mir wichtig zu betonen, eindimensional gut oder böse. Er ist ambivalent. Er ist eigentlich wie jeder Mensch, wie du und ich. Weder legt er die Latte zu hoch für uns Otto-Normalglaubende, noch ist er der schlimmste Prophet aller Zeiten, den es jemals gegeben hat. Und damit können wir richtig gut andocken an Jona, weil er auch ein Stück weit mich repräsentiert, uns als normale, gläubige Menschen, Durchschnitt, durch und durch. Weil auch wir sind von dieser Ambivalenz geprägt. Ja? Da kann ein Jona von Gottes Auftrag davonlaufen, obwohl er gleichzeitig weiß, vor dem Gott, der Himmel und Erde und das Meer geschaffen hat, kann man nicht davonlaufen. Das ist ambivalent. Genauso können wir sagen, wir wissen, dass Gott alles weiß, unser Innerstes ganz, ganz, ganz genau kennt, und gleichzeitig haben wir doch da so unsere Lieblingssünden oder Dinge, die uns beschäftigen und die wir dann auch manchmal machen. Dieser rebellierende Prophet, der kann im gleichen Atemzug ein wirklich wunderschönes Psalmgebet formulieren, dichten, und gleichzeitig kann es ihm nach wie vor auch an Selbstreflexion fehlen. Weil eigentlich wäre doch auch mal angemessen, Gott um Vergebung zu bitten. Und ja, so sind wir Menschen. Da gibt es keinen Unterschied, ob der Mensch Theologie studiert hat, Gemeindeältester ist, seit kurzem Gemeinde besucht, Christ geworden ist oder das schon seit Jahrzehnten macht. So sind wir Menschen. Und die gute Nachricht in diesem Kapitel 2 ist, dass Gott trotzdem da ist, trotz allem für Rettung sorgt. Und wenn wir heute Abend mal miteinander feiern, dann ist das auch dieses große Trotzdem der Gnade Gottes, in der wir uns bewegen, an die wir uns auch erinnern dürfen, wenn wir Brot und Wein, also Traubensaft, miteinander teilen. Dass auch wenn ich immer wieder Blödsinn anstelle, ich versuche, vor Gott zu verstecken, Gott mir nachgeht, aber nicht, um mir Blitze aus dem Himmel entgegenzuschleudern, sondern um mir seine rettende Hand anzubieten. Ja, das bedeutet manchmal, dass er einen aufrüttelnden Sturm schickt. Oder wir uns in einem Fischbauch wiederfinden, was auch immer das jetzt heutzutage bedeuten. Aber Gott steht für Gnade, für extreme, radikale Gnade, die uns ganz schön herausfordert. Und die beginnt schon, bevor Jona alles gecheckt hat. Und er weiß am Ende der Geschichte, ob Jona überhaupt Gottes Gnade, Gottes Wesen komplett verstanden haben wird. Kleiner Spoiler-Alarm. Und dann lesen wir nämlich in Vers 11, der Herr befahl dem Fisch, und er spie, wortwörtlich heißt da, steht da ka, man könnte es auch mit kotzen übersetzen, er kotzte Jona auf das trockene Land aus. Sogar dann, als Jona das Gebet endet, ohne Reue und Schuldbekenntnis formuliert zu haben, bekommt er eine zweite Chance, wird wieder an Land gebracht. Ja, mit so einem ka, ne, so mit so einem spuckenden Charakter. Das heißt, es ist noch nicht alles geklärt. Aber es gibt Chance, sich ein zweites Mal zu entscheiden. Das Entscheidende an diesem Psalmgebet ist für mich, wie erwähnt, der Vers 10. Bei dem Herrn ist Rettung. Das ist das, woran Jona sich auch in diesem Psalm im Bauch des Fisches klammert. Er formuliert das zum Ende seines Gebetes als Bekenntnis. Und ich glaube, er hat das in seiner Bedeutung noch nicht vollumfänglich begriffen, aber es ist wunderschön formuliert. Jedenfalls werden wir in den nächsten beiden Kapiteln, wenn diese Predigtserie fortgesetzt wird, merken, dass Jona diese Aussage garantiert nicht auf die Menschen in Ninive bezogen hat. Und hui, wird ihn das ärgern, als Gottes Macht. Was Jona hier macht mit diesem endletzten Satz, er zitiert auch hier einen Psalm. Psalm 3, Vers 9. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk. Diesen Segen möchte Jona nicht mit anderen teilen, erst recht nicht mit seinen Erzfeinden, den Assyrern, den Bad Boys der Antike. So sind auch wir an dieser Stelle eingeladen, uns zu überlegen, was es konkret bedeutet, aus Gottes Gnade heraus zu leben. Ich kann jedenfalls eins anhand der Jona-Geschichte schon einmal feststellen. Gottes Gnade kann uns ganz schön überfordern. Weil es uns dazu herausfordert, nicht nur fromm zu reden, sondern auch gnädig zu leben in Gottes gnädiger Umgebung. Und das ist ja erst der richtig schwere Teil. Es ist total einfach, miteinander als Gemeinde Abendmahl zu feiern, aber extrem schwierig, in Gnade und Barmherzigkeit miteinander zu streiten, oder? In Konflikte miteinander zu gehen. Bei dem Herrn ist Rettung. Im Hebräischen sind es nur zwei Worte. La Adonai, bei dem Herrn, Yahwe, ist Rettung. Yeshuata. Oder auch Yeshua. Jesus. Der aus dem Himmel gekommen ist, um uns zu retten. Eine Hilfe brauchen wir unabdingbar als Christinnen, als Christen, als Menschen heutzutage, um das überhaupt hinbekommen zu können, aus Gottes Gnade und Erbarmen heraus auch selber ein gnädiges Leben zu gestalten. Und auch das feiern wir heute, wenn wir Abendmahl miteinander teilen, dass Jesus Christus alles gegeben hat, sein Leben, und wir in seine Auferstehung hinein in ein neues Leben mit hineingeboren worden sind und hineingeboren. Wir brauchen Jesus als Vorbild, als Freund, als Mentor, als Lehrer, der genauso wie Jona Bibel geatmet hat. Ist euch das schon mal aufgefallen beim Bibellesen? Der die hebräische Heilige Schrift zu jeder Tages- und Nachtzeit zitieren konnte. Dreimal dürft ihr raten, aus welchem alttestamentlichen Buch Jesus am häufigsten zitiert hat. Es ist das Buch der Psalmen. Danach kommt das Buch Jesaja. Circa ein Dutzend Mal zitiert Jesus aus dem Buch der Psalmen. So wie Jona das in seinem Gebet macht. Wir können also sagen, die Psalmen sind das Gebetsbuch Jesu. Aber nicht nur das, Jesus zitiert gerade aus den Psalmen zu zentralen Momenten seines Lebens. Nämlich, wenn er über seinen Opfertod am Kreuz spricht und von über seinen Dienst als stellvertretendes Opferlamm spricht. Am Kreuz hängen spricht er bei Markus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Und bei Lukas spricht er als letzte Worte am Kreuz, Lukas 23, Vers 46, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und interessanterweise ist auch das ein Psalmzitat aus Psalm 31, Vers 6, wo an anderer Stelle Jona in seinem Gebet herauszitiert, der euch vielleicht aufgefallen ist. Dort heißt es ohne das Wort Vater, in deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue. Jona verwendet auch das in den Vers 23 in seinem Gebet in Vers 3. Du hast die Stimme meines Flehens gehört, als ich zu dir schreite. Und auch in Vers 7 aus Psalm 31 zitiert er, ich hasse die, die auf nichtige Götzen halten. Das Wort hassen hat er in seinem Gebet ausgelassen. Das ist Vers 9 in seinem Gebet. Aber fällt euch der unterschiedliche Gebrauch zwischen Jona und Jesus auf? Jona scheint es ja nach wie vor schwer zu fallen, Gottes Gnade und Treue irgendwie auch anzunehmen. Erst recht, wenn es dann dabei geht, auch dass anderen diese Gnade zugesprochen wird, wie wir in den nächsten Kapiteln herausfinden werden. Da bleibe ich als Mensch wieder bei Jona hängen. Wie ist das mit mir? Fällt es mir nicht auch manchmal schwer, Gott um Hilfe zu bitten, andere Menschen um Hilfe zu bitten? Es fällt mir extrem schwer. Ich weiß, dass das ein richtig beklemmendes Gefühl ist, von anderen abhängig zu sein. Und darüber hinaus wird so die Frage dann auch gestellt, wie sehr bin ich eigentlich bereit, Gottes Gnade, Liebe und Barmherzigkeit dann jetzt mit anderen Menschen zu teilen, gerade dann, wenn es Menschen sind, gegen die ich Groll hege. Jesus sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ich überlasse es dir. Ordne du das. Bring du mich wieder dahin, wo ich hingehöre. Gottes Gnade fordert uns ganz schön heraus, nicht nur fromm zu sprechen, sondern auch nach Gottes Erbarmen zu leben. Und Jona befindet sich in dieser Geschichte noch mitten auf dem Weg. Und das ist okay. Er ist auf dem Lernweg und auch wir sind auf dem Lernweg. Das ist okay. Und Gott nimmt dich und mich, er nimmt uns bereitwillig an seine Hand mit, weil er sich für uns wünscht, dass wir durch seine Gnade von ihm neu geboren werden. Dass auch wir mit Jesus mitbeten können, Vater, in deine Hände übergeben wir unseren Geist. Führe du uns, leite du uns auf deinem Weg. Denn es ist gerade Jesu stellvertretender Opfertod am Kreuz und seine Auferstehung für die Menschheit, für uns, die den trennenden Graben der Sünde zwischen Gott und uns Menschen überwunden hat. Die Jesus im Matthäusevangelium später dann als Zeichen Jonas beschreibt. Als er von seinem Tod am Kreuz spricht, prophetisch in Matthäus 12, in Versen 40 bis 42, da wird er aufgefordert, noch mehr Wunder zu machen. Und er sagt, ich gebe euch noch ein Zeichen. Und das ist das Zeichen Jonas. Der Menschensohn wird 3 Tage und Nächte im Grab liegen. Und dann wird die Sünde überwunden sein. Jesus verbindet sich, identifiziert sich mit diesem Jona. Jesus ist der gerade Jona, der es jetzt richtig macht. Der nicht vor dem Auftrag davonläuft. Er endet mit den Worten in Matthäus 12, Vers 42 und siehe, da ist mehr als Jona hier. Wenn wir auf Jesus schauen, dann schauen wir auf den geraden, auf den richtigen Propheten, auf den geraden Jona, auf den Helden der Geschichte. Willst du diesem Jesus, der sich dir als Retter anbietet, vertrauen und nachfolgen? Dann sprich gerne mit mir. Amen.